SWR1 Rheinland-Pfalz. Thema heute.
Thema heute.
Islamischer Staat am Ende. Kommen deutsche IS-Anhänger jetzt zurück? Mit Jürgen Kurt. Mit Freude sind sie nach Syrien gereist und jetzt, wo der sogenannte Islamische Staat besiegt ist, wollen Sandra, Martin oder Ulrike zurück. Die Bundesregierung bremst. Wie gefährlich sind IS-Anhänger mit deutschem Pass? Kommen sie in Deutschland sofort ins Gefängnis? Deutsche IS-Kämpfer und ihre Frauen wollen zurück nach Deutschland. Vor allem wollen die Kurden in den autonomen Gebieten in Syrien ihre Gefangenen loswerden. Doch wie gefährlich sind die IS-Anhänger noch? SWR1-Moderatorin Claudia Deeg hat darüber mit dem ARD-Terrorismus-Experten Holger Schmidt gesprochen.
Junge Menschen, die vor ein paar Jahren freiwillig von Deutschland in das Gebiet des sogenannten Islamischen Staats gereist sind und jetzt wieder nach Hause wollen. SWR1-Terrorismus-Experte Holger Schmidt, sollten wir sie am besten nur in Handschellen zurücknehmen?
Das wäre vermutlich das Praktischste. Ich glaube nur, dass diese Gruppe so unterschiedlich ist, dass das so unterschiedliche Schicksale und Geschichten der letzten Monate sind, dass es nicht realistisch ist zu glauben, dass man die alle mit Handschellen geliefert bekommt, einen Haftbefehl hat und quasi das Gerichtsverfahren beginnen kann. Da sind Menschen dabei, die Kriegsverbrecher sind, die Terroristen sind. Da sind Menschen dabei, die sind Mitläufer und haben sich möglicherweise trotzdem strafbar gemacht. Und da sind viele Geschichten dabei, die sind für deutsche Behörden noch überhaupt nicht durchsichtig. Ist das strafbar gewesen? Ist das Mitläufertum gewesen? Ich fürchte nur, dass es zu Situationen kommen kann, wo diese Beurteilung, sind diese Menschen gefährlich, sehr schnell gehen muss, weil sie da sind und weil nach deutschem Recht dann sehr schnell darüber entschieden werden muss, ob jemand in Untersuchungshaft kommen kann oder nicht. Da gibt es kaum mal 48 Stunden Zeit für.
Wir haben mehrere IS-Frauen gehört, die jetzt sagen, ihre Erwartungen wurden beim Islamischen Staat nicht erfüllt und sie haben damit abgeschlossen. Kann eigentlich irgendjemand sagen, ob man das glauben kann, ob das stimmt?
Das ist eine Geschichte, die man immer wieder hört, auch bei anderen, dem Ende anderer terroristischer Vereinigungen, die es auch als in Afghanistan die Situation früher für Al-Qaida schwieriger wurde. Da gab es solche Geschichten, dass es dann hinterher hieß, naja, als ich hingegangen bin, hatte ich ganz andere Vorstellungen. Und ganz ehrlich gesagt kann ich es mir sogar vorstellen, dass man mit ganz anderen Vorstellungen in ein solch extremes Gebiet reingeht und dann möglicherweise völlig ernüchtert rauskommt, weil man Dinge erlebt hat, die man vielleicht nie im Leben erleben wollte oder so sich gar nicht vorgestellt hat. Das ist nur für die Strafbarkeit und für die Gefährlichkeit eigentlich total irrelevant. Wenn jemand da dabei war, zum Beispiel als Teil des sogenannten Islamischen Staates, in Strukturen war, in denen gefoltert, getötet wurde, in denen eine Art Genozid betrieben wurde, dann ist es relativ unerheblich für die strafrechtliche Bewertung, ob man dann hinterher sagt, das habe ich mir alles ganz anderes vorgestellt. Entscheidend ist, was in dieser Zeit dort passiert ist.
Und können deutsche Behörden überhaupt herausfinden, was jetzt IS-Kämpfer, die zurückkommen nach Deutschland, in Syrien angerichtet haben, wie brutal sie vorgegangen sind?
Das ist ganz unterschiedlich und das ist ja eigentlich auch das, was die ganze Sache so schwierig macht. Da gibt es einzelne Fälle, in denen ist die Beweislage sehr klar. Zum Beispiel, weil es Videos gibt, auf denen man einzelne Leute ganz klar erkennen kann, weil sie sich geradezu dazu damit rühmen, was sie an Grausamkeiten dort begangen haben. Dann gibt es Fälle, in denen haben die Betroffenen selber davon erzählt, auch ihren eigenen Familien in Deutschland davon erzählt, zum Beispiel über Chats oder Nachrichten, was sie erlebt haben und was dort passiert ist. Und dann gibt es aber eben Fälle, in denen das nicht so klar ist, was dort passiert ist. Und da wird es dann auch mit der Beweislage ausgesprochen schwierig. Und das sind genau die Fälle, die dann auch wieder die Sicherheitsbehörden in Sorge treiben, dass man solche Leute dann hat, von denen man den Eindruck hat, dass sie vielleicht sehr, sehr aktiv waren, es aber im juristischen Sinne nicht beweisen kann.
Leonora ist heute 19, hat ein blondes Kleinkind auf dem Schoß und erzählt von ihren letzten Stunden auf Seite des IS. Sie war in der letzten IS-Stellung an der syrisch-irakischen Grenze.
Jetzt, bevor ich rausgegangen bin aus dem IS, war es Horror. Es war richtig Horror. Die Stadt hieß Barus und dort bin ich fast verhungert.
Heute fühlt sich Leonora von der IS-Propaganda getäuscht. Aber sagt sie das einfach nur? Dem ARD-Team sitzt sie im schwarzen Gewand und voll verschleiert gegenüber. Nur die Augen sind zu sehen. Ist sie gefährlich oder fanatisiert?
Ich denke, alle sagen, ich will keine Probleme machen. Und vielleicht gibt es wirklich eins oder zwei drunter, die die Absicht haben, dort Terroranschläge zu machen. Aber was mich angeht und was die Frauen, die ich hier gesehen habe im UNICEF-Lager angeht, wollen wirklich einfach alle nur nach Hause und endlich ein ruhiges Leben bekommen.
Leonora, 19 Jahre. Ein ARD-Team hat sie in einem Flüchtlingslager in Syrien getroffen. Die IS-Anhänger mit deutschem Pass. Müssen wir die zurückholen, so wie US-Präsident Trump es fordert? Auch heute geht die Diskussion darüber munter weiter. 42 mutmaßliche deutsche IS-Anhänger sitzen in Syrien, Irak und in der Türkei in Haft. Es könnten aber auch noch mehr werden. Die Bundesregierung zögert. Auf keinen Fall sollen alle gleichzeitig nach Deutschland geholt werden. Jeder Fall soll einzeln geprüft werden. Was passiert also jetzt mit deutschen IS-Anhängern? SWR1-Moderatorin Claudia Deek hat darüber mit Professor Marc Zöller gesprochen. Zöller ist Direktor des Instituts für deutsches und internationales Strafrecht an der Uni Trier.
Hat ein IS-Anhänger mit deutschem Pass das Recht, nach Deutschland zurückzukehren?
Das hat er. Auch wenn er sich vorher am Dschihad beteiligt hat, kann man ihm, solange er einen deutschen Pass hat, die Wiedereinreise nach Deutschland grundsätzlich nicht verwehren.
Und wenn jetzt so ein IS-Anhänger mit deutschem Pass, der möglicherweise in Syrien gerade in der Gefangenschaft von Kurden ist, aber sagt, um Himmels Willen, ich will gar nicht zurück, was ist denn dann eigentlich?
Dann müsste die Bundesrepublik Deutschland ein förmliches Auslieferungsersuchen an den jeweiligen Staat, also Syrien zum Beispiel, stellen. Und wenn das im jeweiligen Staat bewilligt wird, dann könnten sie auch gegen ihren Willen wieder zurück nach Deutschland gebracht werden.
Insgesamt wirkt die Bundesregierung ja ziemlich zögerlich in dieser ganzen Frage. Jetzt, wie wäre es denn jetzt, wenn wir das mal durchspielen, wenn die deutschen Staatsbürger einfach nach Deutschland abgeschoben werden? Also nicht wir holen sie zurück, sondern die Kurden sagen zum Beispiel, wir können sie hier einfach nicht mehr sicher bewachen, wir schieben sie ab nach Deutschland.
Also in dem Moment, wo sie in den Zuständigkeitsbereich der deutschen Behörden kommen, gilt grundsätzlich eine Strafverfolgungspflicht. Es ist hier noch ein kleines bisschen anders, weil es überwiegend um Straftaten wohl geht, die nicht auf deutschem Staatsgebiet begangen worden sind. Da können die deutschen Strafverfolgungsbehörden auch die Verfahren einstellen.
Wenn jetzt Politiker die Rückkehrer nach Möglichkeit am liebsten gleich festnehmen würden, also die kommen, landen mit dem Flieger hier in Deutschland auf dem Frankfurter Flughafen, werden sofort festgenommen. Geht das überhaupt?
Das geht, wenn natürlich die Beweislage das hergibt. Also auch ehemalige Dschihad-Kämpfer können wie jede Beschuldigte eines Strafverfahrens in Untersuchungshaft genommen werden. Da haben wir immer drei Voraussetzungen. Wir brauchen also einen dringenden Tatverdacht, wir brauchen einen Haftgrund und Verhältnismäßigkeit. Das Problem wird wahrscheinlich in diesen Fällen daran liegen, ob man wirklich eine ausreichende Beweisgrundlage für eine solche Verhaftung hat.
Aber das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, das, was über allem steht in unseren Gesetzen, ist die Fürsorge, die unser Staat deutschen Staatsbürgern gegenüber hat, egal wo sie leben und egal, was sie am Ende vielleicht auch verbrochen haben.
Genau. Das ist eine Konsequenz auch einer politischen Entscheidung, die man vor Jahren getroffen hat, indem man gerade Straftatbestände mit Terrorismusbezug eben sehr weit auf Auslandstaten ausgedehnt hat. Und das muss man möglicherweise dann jetzt, wenn sie zurückkommen, wieder ausbaden.
Herr Professor Zöller, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Von Deutschland zum IS und wieder zurück. Das ist auch die Geschichte von Sabine Ulrike S. Sie reist 2013 über die Türkei ins IS-Gebiet, heiratet einen IS-Mann und der stirbt dann später im Kampf. Für den IS soll Sabine Ulrike einen Internetblog betrieben haben und für ein Leben beim IS geworben haben, das sagt die Bundesanwaltschaft. Sabine Ulrike ist Ende April letzten Jahres nach Deutschland zurückgekehrt. 2 Monate später wird sie festgenommen. Zuletzt ist sie bei ihren Großeltern gemeldet.
Sie konnte nicht aus dem Haus. Sie war immer nur im Haus. So hat sie mir erzählt. Im Irak, ja, dass sie gar nicht rausgegangen ist.
Wir waren ja alle auch froh und haben auch gesagt, helfen dir gerne, dass du wieder auf die Beine kommst, weil allein 2 Kinder ist auch keine einfache Geschichte. Sie war super, super dankbar. Das wäre ihr Traum, Grafikdesigner zu werden.
Aber daraus wird erstmal nichts aus der Grafikdesignerin. Die Bundesanwaltschaft hat inzwischen Anklage gegen die 32-Jährige erhoben. Ihr droht eine lange Haftstrafe. Deutsche IS-Anhänger. Sie sind in Lagern im Irak und im kurdischen Teil Syriens. Darunter sind auch Leute, die 2 Staatsangehörigkeiten haben. Und denen will die Große Koalition die deutsche Staatsangehörigkeit entziehen. Aber die SPD bremst, das sagt zumindest der CDU-Obmann im Innenausschuss des Bundestages Armin Schuster.
Die Justizministerin, Frau Barley, hat den Gesetzentwurf nach meinen Informationen auch schon seit längerem fertig, gibt den aber nicht ins Gesetzgebungsverfahren. Ich glaube, jetzt sollte sie merken, dass es allerhöchste Zeit ist, weil es wäre für uns wichtig, jemanden, der für den IS gekämpft hat, die deutsche Staatsbürgerschaft abzuerkennen, dann können wir ihn an der Einreise hindern. Und ich glaube, das ist in unserem Interesse.
Die deutsche Staatsangehörigkeit entziehen, das ist gar nicht so einfach, sagen Experten. Hören wir dazu nochmal Professor Marc Zöller, Direktor des Instituts für deutsches und internationales Strafrecht an der Uni Trier.
Das wäre überhaupt nur ein Mittel bei Personen mit doppelter Staatsbürgerschaft. Es würde auch das Problem der Strafverfolgung nicht lösen, denn nach unserem Strafgesetzbuch kommt es immer nur darauf an, ob der Täter zur Zeitpunkt der Tat Deutscher war, selbst wenn er später vielleicht diese Staatsbürgerschaft wieder verloren hat.
Also der Doppelpass, der wäre vielleicht weg, aber das Problem ist damit nicht gelöst.
Thema heute. Immer von Montag bis Freitag bei SWR1 Rheinland-Pfalz.